Ich bin Daniel Retschitz-Egger, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Schon in der ersten Amtszeit von Donald Trump werden dem US-Präsidenten Verbindungen nach Russland nachgesagt. Von Korrumpierung und Erpressung ist damals die Rede. Nun mehren sich die Vorwürfe, dass auch amerikanische Tech-Milliardäre im Visier des Kremls stehen. Elon Musk beispielsweise soll regelmäßig geheimen Kontakt mit Wladimir Putin gehabt haben. Aktuelle Recherchen des ZDF-Journalisten Johannes Hano wollen diese Vorwürfe jetzt untermauern. Sind Trump und Musk tatsächlich Handlanger des Kremls? Und was wäre ihr gemeinsames Ziel? Darüber sprechen wir heute. Herr Hano, Sie haben für den ZDF eine Dokumentation gedreht. Sie heißt Putins Helfer. Mit Helfer meinen Sie in diesem Fall unter anderem auch Mitglieder der US-Regierung. Herr Hano, das ist ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Wie kommen Sie da drauf?
Also, wir haben uns ja schon über viele Jahre immer wieder gefragt, wie kann das sein, dass Donald Trump relativ unkritisch gegenüber Wladimir Putin ist, gegenüber Russland ist. Das war in Trumps erster Amtszeit ja ein sehr großes Thema, auch in den USA. Ich habe darüber 3 Filme gemacht, die in den USA auch sehr gut angekommen sind, muss ich sagen. Also, wir haben da mehrere Preise für gewonnen. Und der Hintergrund war, dass wir gesagt haben damals, wie kann das eigentlich alles sein? Wir haben angefangen zu recherchieren und mir war das überhaupt nicht klar, welche Verbindung es gibt, als wir angefangen hatten zu recherchieren und wie lang diese Verbindungen eigentlich schon zurückreichen. Man muss wissen, Donald Trump, das hat uns ein KGB-Mann erzählt, seit den 70er Jahren wurde er kultiviert, Ende der 70er Jahre. Kultivieren heißt, man macht sich an jemanden heran, versucht ihn auszuchecken, man versucht herauszufinden, wo sind seine Stärken, seine Schwächen und dann fängt man langsam an, ihn aufzubauen, ohne dass er selber weiß, für wen er da eigentlich arbeitet, sondern man schmeichelt ihm, man macht mit ihm Geschäfte und das ging über viele Jahre so und endete schließlich 1987 mit einer Einladung nach Moskau und als er dann aus Moskau zurückkommt und der KGB-Agent, mit dem wir gesprochen haben, und gesagt, dort wurde er quasi dann endgültig rekrutiert, wobei rekrutieren nicht bedeutet, man unterschreibt da irgendeinen Zettel und sagt, ich bin jetzt bei euch mit dabei, sondern das funktioniert anders. Man tut dann das, was der Originalgeheimdienst sozusagen oder der ausgebende Geheimdienst eigentlich möchte oder das Land. Und Donald Trump ist zurückgereist nach New York und hat dann 3 riesige Anzeigen geschaltet oder eine Anzeige in 3 Zeitungen, in denen er ganz klar Amerikas Verbündete kritisiert und schon damals gesagt hat, 1987, also Amerika soll nicht mehr zahlen für diese ganzen Verbündeten, die da ihre Militärausgaben auf Amerika abwälzen. Und das war zu dieser Zeit, das war ja noch Kalter Krieg, muss man wissen, ein Traum für Russland, dass es dort einen einflussreichen amerikanischen Geschäftsmann gibt, der über genügend Geld verfügt, die öffentliche Meinung in den Zeitungen so zu beeinflussen, dass er diesen Gedanken in den Raum werfen kann, dass Amerika sich von der NATO ein bisschen distanzieren soll oder vielleicht die NATO sprengen soll. Da haben damals schon viele Amerikaner gedacht, was ist denn das? Wieso macht denn der das? Aber man hat ihm nicht so viel Bedeutung beigemessen, weil er damals ja schlicht und einfach nur ein Geschäftsmann war in New York, der zwar sehr schillernd war und sehr bekannt war in Amerika, aber der war erstmal nur ein Geschäftsmann. Und als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, wir haben dann weitergeguckt und gedacht, was ist denn dann passiert, müssen wir feststellen, der ganze Trump Tower, was er gebaut hat, ist durchsetzt mit russischen Gangstersyndikaten. Also die haben den Trump Tower sozusagen als eine Art Homebase genommen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, um Geld zu waschen. Da sind mehrere später auch verhaftet worden. Und dann haben wir weitergecheckt und haben geguckt, der hat ja immer wieder Geld aus Russland bekommen. Das hat Donald Trump auch niemals irgendwie bestritten. Sein Sohn hat sogar gesagt, als ihm niemand mehr in den USA dem Trump-Konzern Geld leihen wollte, weil der ist ja 6-mal, glaube ich, pleite gegangen, selbst mit einem Spielcasino, was quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist. Aber selbst damit ist er pleite gegangen, keine Bank hat ihm mehr Geld geliehen und der Sohn meinte damals, wir brauchen das gar nicht, bei uns kommt das russische Geld rein, wir leben von russischem Geld. Und das waren alles so Anhaltspunkte, wo ich gesagt habe, das muss man sich mal genauer anschauen. Und es haben auch viele amerikanische Kollegen im Übrigen getan. Das war ja ein Riesenthema in der ersten Amtszeit. Schließlich kamen die US-Geheimdienste zu dem Schluss bei der ersten Wahl Donald Trumps, dass es eine massive russische Kampagne gegeben hat im Wahlkampf, um Hillary Clinton zu schaden und um Donald Trump zum Präsidenten zu machen. Es wurden später dann Agenten verhaftet, russische, die genau mit diesem Ziel gearbeitet hatten. Also die haben Hacks ins Netz gestellt, die E-Mails von Hillary Clinton, die haben zusammengearbeitet mit WikiLeaks. Donald Trump hat immer gesagt, das sei ein rumänischer Sofa-Nerd, der da sowas gemacht hätte. Stellte sich raus, das war alles russischer Militärgeheimdienst. Die sind auch in den USA angeklagt worden. Natürlich niemals verhaftet, weil die sind längst wieder in Russland zurück. Also da gab es all diese Verbindungen und das über Jahre. Und das haben wir halt aufgearbeitet.
Ja, nur dass Donald Trump Geschäfte gemacht hat mit Russland, das ist ja meines Wissens auch nach bekannt. Aber Sie zitieren hier in Ihrer Dokumentation eben, Sie haben ihn bereits schon angesprochen, einen ehemaligen KGB-Agenten. Und ich zitiere ganz kurz, was der sagt. Zitat, Donald Trump wurde rekrutiert mit Hilfe von Geld und psychologischen Faktoren. Recht niedriger IQ, gepaart mit aufgeblasener Eitelkeit und Narzissmus. Das ist eine tödliche Kombination. Zitat Ende. Herr Hanno, das mag vielleicht plausibel klingen, auch mit dem, was Sie gesagt haben, aber haben Sie für die Behauptungen, dass er rekrutiert worden ist, irgendwelche Beweise?
Also ich habe es ja gerade angesprochen, rekrutieren heißt nicht, lieber Donald, unterschreib mal hier, jetzt arbeitest du für uns, sondern rekrutieren heißt, jemanden über einen längeren Zeitraum kultivieren. Beweise, ein Schriftstück gibt es selbstverständlich nicht. Das hat uns dieser KGB-Agent gesagt. Es gibt angeblich eine Depesche, in der das KGB damals gefeiert hat, die Veröffentlichung der Anzeigen, die Donald Trump geschaltet hat, als riesengroßen Erfolg einer großen Einflussoperation. Aber diese Dokumente liegen in Russland wohl in irgendeinem Geheimdienst-Safe. Was aber Sache ist, es ist ja nicht der Einzige, der das behauptet. Es gibt mittlerweile 3 KGB-Agenten, ehemalige, die das behaupten. Er ist nicht der Einzige. Donald Trump ist auch niemals gegen diese Agenten vorgegangen. Ich meine, dieser Vorwurf, der kam ja nicht bei uns zum ersten Mal, sondern dieser Agent hatte das einem Kollegen, der ein Buch geschrieben hat, auch schon gesagt und er hatte dazu auch schon Interviews gegeben. Niemand ist dieser KGB-Agent von irgendeiner Seite rechtlich belangt worden, als Lüge und Betrug. Das heißt also, von daher scheint man sich nicht zu trauen, das anzuzweifeln. Wir haben natürlich gecheckt, ob dieser Mann echt ist. Ich habe meine Kontakte, die ich bei Geheimdiensten habe, gecheckt und man kannte Juri Schwetz, so heißt der Agent, als KGB-Agent in der Residentur in Moskau. Und auch selbst bei den amerikanischen Geheimdiensten, ich kann jetzt keinen Namen nennen, aber auch dort ist man der Meinung, die Frage ist nicht, ob Donald Trump ein Agent war, sondern ob er es wusste, dass er ein Agent war. Das sieht man völlig eindeutig auch bei den westlichen Diensten, dass er eindeutig im Interesse Russlands agiert und arbeitet. Jetzt ist die Frage, hat er es gewusst oder nicht? Dann gibt es tatsächlich, das liegt uns auch vor, eine Liste. Auf dieser Liste steht drauf, die hat der ehemalige KGB-Chef Khrushchev herausgegeben, hat er allen seinen Agenten geschickt in den Auslandsstationen, hat gesagt, jetzt hört mal auf, ich will nicht irgendwelche linken Spinner, ich immer von irgendwelchen Friedensbewegungen oder sowas als Agenten haben, sondern ich möchte, dass ihr mir mal ordentliche Geschäftsleute ranholt, die langfristig für uns von Interesse sein können. Und in dieser Liste werden Charaktereigenschaften genannt von Leuten, die angesprochen werden sollen und die besonders leicht auch zu rekrutieren sind. Und diese Charaktereigenschaften, also da steht zum Beispiel drin, die sollen narzisstisch sein, die sollen von sich selbst total überzeugt sein, sie sollen den Wunsch haben, andere zu dominieren, sie sollen untreu sein, sie sollen verführbar sein. Und man geht diese Liste durch und am Ende erscheint Donald Trump. Also nein, es gibt keinen schriftlichen Beweis, aber es gibt unglaublich viele Indizien. Und das wird selbst bei westlichen Diensten nicht angezweifelt.
Herr Hanno, was mich da so interessieren würde, Sie haben es jetzt gerade schon mehrfach angesprochen, die Tatsache, ob laut diesen Vorwürfen Donald Trump gewusst haben soll, dass er da benutzt wird oder nicht. Können Sie uns das vielleicht noch etwas konkretisieren? Wie kann es denn sein, dass er das, blöd gesagt, nicht wissen kann? Geht es da wirklich um reine Einflussmaßnahme, ihm beispielsweise zu schmeicheln und er agiert dann im Sinne dessen oder wie kann man uns das vorstellen?
Ich hatte es eben versucht schon mal zu erklären mit dem Kultivieren. Es gibt eine ganz klare, und das machen alle Geheimdienste, das habe ich mir auch von recht einflussreichen ehemaligen CIA-Leuten erklären lassen, das passiert überall. Jeder versucht in einem anderen Land, das von Interesse ist, Leute zu finden, die im eigenen Sinne operieren können, die an die Schaltstellen der Macht kommen, um dort möglichst Einfluss nehmen zu können. Das versuchen alle. Die Russen machen das mit besonders viel Aufwand, wie mir gesagt worden ist. Da wird besonders viel Geld investiert und die machen das in einem sehr, sehr großen Rahmen. Und es gibt tatsächlich Beispiele auch in der Geschichte, wo Leute gedacht haben, selbst in Deutschland, dass sie für die CIA arbeiten, hat das KGB einen deutschen Politiker überzeugt, Dinge zu tun in Deutschland, die im Interesse Russlands waren. Aber er selbst dachte, er würde für die CIA arbeiten. Das war ein ganz glühender Antikommunist und selbst den hat man irgendwie zum russischen Agenten gemacht, indem man den so beeinflusst hatte. Das kann man auch nachlesen, gibt es ein tolles Buch von Thomas Ried, Active Measures, kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte, wie solche Operationen funktionieren. Tatsächlich ist es so, dass viele das zwar wissen könnten, wenn sie es wollten, aber das natürlich auch verdrängen. Also wenn ich das Gefühl habe, das ist doch ein netter Kerl, der bietet mir hier Geschäfte an, das ist irgendein russischer Oligarch, der verschafft mir jetzt einen Auftrag, ich bin klamm, aber der gibt mir jetzt das Doppelte für ein Grundstück als das, was ich bezahlt habe, dann frage ich einfach nicht mehr nach, weil ich habe ja auch was davon. Natürlich, das ist ja das, was alle sagen, der müsste das eigentlich wissen. dann müsste er sich das auch eingestehen. Aber will er das wirklich? Ist er wirklich psychologisch in der Lage zu sagen, ich bin die ganze Zeit vorgeführt worden? Das ist ja nicht nur eine Sache mit einzelnen Personen, das ist ja mittlerweile ein Massenphänomen, das wir sehen, dass Leute, selbst wenn sie die Wahrheit sehen könnten, sie nicht sehen wollen, weil sie sich selbst eingestehen müssten, dass sie vorgeführt worden sind oder benutzt worden sind. So funktioniert das eigentlich eher, Einflussnahme über Schmeicheleien, über Geschäfte, und das schien, und das ist ja auch ziemlich offensichtlich, glaube ich, bei Donald Trump sehr gut zu funktionieren. Der Putin macht das permanent. Also Putin schmeichelt Trump eigentlich permanent. Das hatten wir auch in unserem Film drin. Der sagt, Donald Trump sei ein großer, starker Führer, der Europa bald wieder in Ordnung bringen wird. Und bald werden die Europäer ihm zu Füßen liegen und lieb mit dem Schwanz wedeln. Das ist das, was Donald Trump besonders gerne hört. Und er gibt diese Komplimente auch genauso an Putin zurück. Er könnte es wissen, dass er im Interesse Russlands arbeitet. Und das sagen alle Beobachter auch in den USA, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Trump macht nur, was Putin interessiert. Er mag niemand anderen als Putin. Er hört auf niemand anderen als Putin. Er schmeichelt niemand anderem als Putin. Und alle ehemaligen Freunde sind zu Feinden geworden. Da kann man schon mal nachfragen, warum das so ist.
Herr Hanow, diese Vorwürfe in Richtung Trump, die Sie gerade geschildert haben, die gibt es ja, wie Sie bereits mehrfach angesprochen haben, schon länger. Was allerdings neu ist, beziehungsweise 2016 beispielsweise einfach kein Thema war im Umfeld von Donald Trump, sind die Vorwürfe in Richtung der Tech-Milliardäre. Sie wollen da jetzt eine Quelle gefunden haben, die diese Vorwürfe bestätigt, nämlich einen ehemaligen FBI-Agenten, der heißt Jonathan Boomer. Was hat es mit ihm auf sich?
Ich muss vorweg sagen, ich hatte eigentlich gar kein Interesse mehr, nochmal so einen Film zu machen. Ich habe 3 gemacht und war froh, dass ich jetzt nicht mehr in Amerika bin und mich mit diesem Thema mal nicht mehr beschäftigen muss. Und ich habe dann einen Anruf bekommen aus Mainz. Ich bin gerade gelandet von einer langen Drehreise, war fix und fertig. Und da hat ein Kollege gefragt, ob ich nicht ein Stück zu Trump machen kann. Und ich sage, what? Ich bin jetzt in Singapur, was habe ich denn mit Trump zu tun? Da habt ihr doch andere Kollegen, die das machen können. Und dann sagte der, ja, aber alle reiben sich hier die Augen. Das war Anfang März, was der Trump da anstellt. Der ist ja praktisch nur noch auf Putins Seite. Der unterstützt ja quasi nur noch das, was Putin will. Und da hätte sich ein Kollege erinnert, dass ich ja schon vor Jahren da 3 Filme zugemacht hätte. Und ob ich das nicht machen könnte, das nochmal erklären könnte, was dahinter stecken kann. Und ich habe gesagt, ich habe ehrlich gesagt keinen Bock und ich bin fix und fertig. Und dann auf dem Weg nach Hause im Taxi habe ich gesagt, okay, ich muss das eigentlich machen, weil es gibt tatsächlich kaum jemanden, der diese ganzen Fakten gesagt hat. Da habe ich gesagt, okay, ich mache euch das. Dann ist das relativ gut gelaufen, auch Social Media mäßig. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht diese Dokumentation machen möchte. Ich sollte doch nur mal die alten Filme noch mal zusammenschrauben und dann stellen wir das bei uns in die Mediathek. Und ich sage, gut, das kann ich machen, das ist jetzt nicht so aufwendig, weil ich habe noch andere Projekte gehabt. Und dann habe ich mir aber gedacht, es hat sich ja doch, wie Sie gerade schon erwähnt haben, wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Und es kam zu einer Zeit, als am 3. März kamen die ersten Meldungen raus, dass die DOGE, also diese neu gegründete Behörde zur Government Efficiency, Steigerung der Government Efficiency, da reihenweise Leute rausschmeißt, eben auch bei den US-Geheimdiensten. Es gab die ersten Leute, die gewarnt haben, dass das, was in dieser Administration passiert, eigentlich eine Katastrophe für die amerikanische Spionageabwehr sei. Es würden bei der CIA, beim FBI, bei der NSA, also den großen amerikanischen Diensten, würden nicht nur Stellen abgebaut, sondern auch die Russland-Operationen eingestellt. Und da habe ich mir gedacht, also das ist ja schon wirklich sehr merkwürdig. Kaum sind die ja in der Regierung. Was steckt denn da dahinter? Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es ja jemanden, der mit mir sprechen will. Und weil ich halt schon sehr lange mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich relativ gute Quellen in den USA, die ich anrufen kann. Und dann habe ich die gefragt und dann sagte ich mir einer, das ist interessant, dass du zu diesem Zeitpunkt anrufst, denn ich habe hier gerade eine ganze Menge FBI-Leute, die den Hals gestrichen voll haben. Und da habe ich gesagt, ja, glaubst du denn, dass da jemand mit mir mal sprechen würde? Dann hat er gesagt, ich spreche mal mit denen. Dann hat einer sich bereit erklärt, mit mir zu sprechen. Das war Jonathan Boomer. Da habe ich gedacht, okay, dann mal gucken, was er mir zu erzählen hat. Und am Abend vor unseres Abfluges bekam ich den Anruf, dass der gerade vom FBI selbst verhaftet worden ist. Was erstmal ziemlich nach Räuberpistole klingt, aber der wurde kurz vorher verhaftet und zwar mit der Anklage, dass er Journalisten geheime Informationen übergeben wolle. Das war für uns im Nachhinein gar nicht schlecht, weil damit hat das FBI selbst diesen Mann authentifiziert. Der ist also echt. Ich habe die Anklageschrift, ich habe die ganzen Dokumente bekommen. Und sie haben quasi auch bestätigt, dass er Informationen hat, die man lieber nicht rausgeben will. Man hat ihn später sogar nochmal verhaftet. Er ist dann auf Bond rausgekommen, so heißt das in den USA, der musste $100,000 zahlen und war so wütend, dass er gesagt hat, ich mache das Interview trotzdem, ist sofort gekündigt. Selbstständig, ich habe das Kündigungsschreiben auch vorliegen, das war dann ein paar Tage nach der Verhaftung, ist er raus und hat gesagt, so, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich reden, ich will, dass das ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Und dann hat er mit uns gesprochen und wovon er gesprochen hat, war, dass es eine gigantische russische Operation gab und gibt, um die Tech-Oligarchen irgendwie zu rekrutieren, um sie anzuwerben, das ist vielleicht das bessere Wort, um sie auszuspionieren, um an sie heranzukommen. Und dann hat er losgelegt. Und das war schon sehr interessant, was er da gesagt hat, weil diese Verbindungen, die es da gibt, ich muss aufpassen, was ich sage, weil es geht hier um Geheimnisverrat und ich möchte den Jonathan Boomer da jetzt nicht Schwierigkeiten bereiten. Aber er konnte uns nicht alle Details vor On-Camera schildern, weil er sich damit selber strafbar macht. Er selbst hofft, glaube ich, darauf, dass es ein Kongress-Hearing früher oder später geben wird, wo ihm Immunität und seinen Kollegen Immunität zugesichert wird, dass er in einem Kongress-Hearing aussagen kann, weil da kann er dann die Beweise auf den Tisch legen, ohne dafür in den Knast zu müssen.
Herr Hanau, lassen Sie uns noch ganz kurz bei der Person bleiben, bevor wir vielleicht etwas mehr im Detail darüber sprechen, was er Ihnen erzählt hat. Es ist ja auch einiges in der Dokumentation zu sehen. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass er verhaftet worden ist. Da gibt es Medienberichte beispielsweise von ABC und auch von CBS, die davon schreiben, dass er rund 130 interne Dokumente des FBIs ausgedruckt haben soll, um offensichtlich das auch für ein Buch zu verwenden, das er über seine Zeit beim FBI schreiben wollte. Und sich selbst hat er wohl als den besten Spionageabwehragenten des Landes bezeichnet. Das klingt jetzt doch ein bisschen abenteuerlich.
Was heißt abenteuerlich? Also er selbst bestreitet das übrigens, also dass er das kopiert hat. Ich weiß und ich habe ja auch in den letzten Tagen viel Kontakt gehabt in Amerika. Also das ist eine klassische Geschichte. Man versucht jemanden, der da nach außen geht, irgendwie unglaubwürdig zu machen. Das ist eine völlig normale Angelegenheit. Also man macht den Zeugen unglaubwürdig, dann wird die Geschichte unglaubwürdig. Und wenn der Zeuge unglaubwürdig ist, dann will keiner mit ihm sprechen. Das ist, glaube ich, völlig normal. Und damit rechnen die auch alle, dass man unglaubwürdig gemacht werden soll. Dass er ein Buch schreiben wolle, das stimmt. Das ist völlig richtig. Dass er sich selbst als Besten darstellt, ja, das hat er bei mir nicht so getan. Aber er hat sich schon als jemand dargestellt, der fließend Russisch spricht, was wenige tun. Der seit vielen Jahren, seit eigentlich einem Jahrzehnt in der Spionageabwehr tätig ist. Und zwar nicht nur irgendwie mit Kopfhörern, sondern auch Field Agent ist. Er war wohl die Kontaktperson, ich sage jetzt nicht zu welchem, aber zu einem der Top-Oligarchen, einem der reichsten Männer der Welt. Da war er sozusagen der Händler, wie das im Original-Jargon heißt. Der hat mir sogar die private Handynummer dieses Tech-Oligarchens gegeben, damit ich das nachprüfen kann, wie glaubwürdig er ist. Das ist schon so, dass er ein relativ einflussreicher Spionageabwehragent war in den USA. Das stimmt schon. Das haben wir nachgeprüft, so gut wir konnten. Dass man ihn versucht, unglaubwürdig zu machen, kann ich nachvollziehen. Damit rechnen die aber auch selber.
Ja, Sie müssen es von unserer Seite natürlich verstehen. Wir haben die Dokumentation gesehen. Da bleibt einem der Mund offen stehen. Deswegen muss man vielleicht auch etwas öfter nachfragen, was es denn mit dieser Quelle genau auf sich hat. Aber trotzdem, erzählen Sie uns vielleicht noch einmal oder etwas mehr im Detail, was er Ihnen erzählt hat, wie denn diese Arbeit auch mit, wir haben es schon angesprochen, diesen Tech-Milliardären wie etwa Elon Musk, aber auch, glaube ich, Peter Thiel spielt da irgendwie mit rein, genau funktioniert haben soll und was ihre Rolle ist.
Das ist, grundsätzlich ist das alles erstmal eine völlig normale Operation gewesen. Das passiert überall auf der Welt, das machen wir hoffentlich in Deutschland auch, aber in den USA ist das selbstverständlich, auch in Russland überall. Wenn es dort eine große Unternehmen gibt, die Staatsaufträge bekommen, die hochsensibel sind, und das ist ja bei diesen Tech-Oligarchen so, die haben Staatsaufträge mit dem Pentagon, mit der CIA, mit den Behörden, da guckt man dann hin und sagt, jetzt müssen wir mal schauen, das ist sehr sensibel. Was sind das für Leute? Sind die trustworthy? Gibt es da möglicherweise Operationen? Das ist ganz klassische Spionageabwehr. Man möchte nicht, dass andere Länder an die Informationen herankommen, die man für seine Sicherheitsinteressen und zur Wahrung seiner eigenen Sicherheitsinteressen benötigt. Und dann gibt es, das ist fast Standardprozedur, dann guckt man mal nach, so hat er uns das auch erklärt. Da haben sie gesagt, wir müssen mal nachgucken. Und bei Peter Thiel und Elon Musk, aber auch David Sachs, war man besonders aware sozusagen, weil diese drei, man hat gewusst, die kamen ursprünglich aus Südafrika. Peter Thiel ist zwar Deutscher, aber der ist in Südafrika groß geworden, wie Elon Musk auch. Und die haben, das hat uns der FBI-Mann erzählt, ein etwas anderes Verständnis von Demokratie, als das in Amerika gang und gäbe ist. Man muss damit rechnen, dass sie gegenüber Amerika nicht besonders loyal sind, weil sie aus einem anderen politischen Hintergrund kommen, der mit den demokratischen Tradition Amerikas nicht wirklich zusammengeht. Also gab es eine Gruppe von Agenten, wohl 12, und das hat mir ein Anwalt bestätigt, der mit den Leuten allen Kontakt hat. Das heißt, es gibt nicht nur den einen, sondern eine ganze Gruppe von Leuten, die nachgeschaut haben, was passiert denn da jetzt eigentlich? Und die waren, so hat er uns das erzählt, erschrocken, wie groß diese russische Operation war. Man hat da verschiedene Methoden, da durfte im Detail nicht sagen wie, weil das auch wieder Geheimnisverrat wäre, aber natürlich waren das Abhörmaßnahmen, natürlich waren das Agents Boots on the Ground, also man war mit Field Agents unterwegs, man hat sich das angeschaut. Man hat da eine richtig große Operation selbst vorgenommen, um herauszufinden, was Sache ist, und dabei hat man eben festgestellt, dass das Umfeld, das private und das geschäftliche Umfeld mit russischen Agenten eigentlich durchsetzt ist. Und dann hat man den Alarm geschlagen. Da hat man gesagt, das gibt's alles gar nicht. Wir müssen die jetzt warnen. Und er behauptet, dass es dann einen Kontakt gegeben hat. Man ist dann auf die Tech-Oligarchen zugegangen, in einem Fall persönlich, im anderen Fall an die Sicherheitsleute und hat gesagt, passt mal auf, das, was ihr habt in euer privates und geschäftliches Umfeld hier, ist komplett durchsetzt mit russischen Agenten. Das ist nicht im Interesse, Sicherheitsinteresse der Vereinigten Staaten von Amerika. Ihr müsst jetzt was daran ändern, denn sonst müssen wir annehmen, dass ihr mit denen zusammenarbeitet. Also ihr müsst jetzt was tun. Und es ist tatsächlich so, Peter Thiel hat wohl reagiert. Peter Thiel kooperiert wohl, da gibt es auch schon seit längerem Medienberichte drüber, auch Artikel sind darüber geschrieben worden. Peter Thiel hat dem FBI gesagt, ja, er sei angesprochen worden und der habe ihm direkten Kontakt mit Wladimir Putin angeboten. Das hat er dem FBI erzählt. Elon Musk hat das wohl nicht gemacht. Und das ist der große Unterschied. Elon Musk hat die Sicherheitsleute, das wird uns also berichtet, der Boomer, Elon Musk hat denen gesagt, nö, ist mir doch egal. Also der hat das runtergespielt alles und hat munter weitergemacht. Und natürlich hat die FBI-Operation, so erzählt der Boomer das, die hat auch weitergemacht und hätten in dem Zusammenhang festgestellt, dass die Russen mittlerweile so überzeugt waren, dass Musk mit ihnen kooperieren würde, dass sie ihm ein direktes Gesprächsangebot mit Putin vermittelt hatten. Und das wohl mehrfach. Das hat er angenommen, das behauptet der Boomer. Das ist natürlich schwierig nachzuprüfen, aber Tatsache ist, es war nicht nur wir, die das und der Boomer, der das behauptet. Das Wall Street Journal hat gerade einen Pulitzer-Preis dafür gewonnen, dass sie die Story gemacht haben, dass Putin direkten Kontakt zu Musk aufgenommen hat und dass es mehrfach direkten Kontakt gegeben hat. Die hatten allerdings russische Quellen wohl, die das bestätigt haben. Und Putin hat im Nachhinein ja sogar, also erst wurde alles dementiert, als das Wall Street Journal letztes Jahr mit der Geschichte rauskam, gegen die auch niemand vorgegangen ist, ja, muss man auch mal klar sagen. Erst hat man das verneint, das hätte es nicht gegeben und dann aber typisch russisch wieder, dann hat man gesagt, ja, es hat doch Kontakte gegeben, aber die sind schon länger gewesen, das war schon ein Jahr vorher. Also man versucht dann, dass da, was man nicht mehr verheimlichen kann, sozusagen, versucht man dann irgendwo zu verwässern, zu verdünnen. Und das hat der Boomer halt erzählt, es hat diese Kontakte gegeben und ich habe ihn dann gefragt, wie kann das denn eigentlich alles sein, dass sie da alles wissen und alles auf dem Papier haben und sie wissen alles, was los ist und nichts passiert. Und sagt er, ja, das ist genau das Problem und das ist unter anderem der Grund, warum er sich an die Öffentlichkeit wendet, weil er sagt, ich bin nicht umsonst Agent geworden, ich wollte mein Land schützen, das ist der Grund gewesen, warum ich das mache. Jetzt haben wir die ganzen Beweise auf dem Tisch, aber niemand handelt und das hängt damit zusammen, dass sich A, viele die Finger nicht verbrennen wollen. Je höher man kommt in Behörden, die haben natürlich Angst, sich mit politisch einflussreichen Menschen zu beschäftigen, weil das ihre Karriere nicht besonders förderlich sein könnte. Das haben mir übrigens Agenten von anderen Diensten bestätigt, dass das ein großes Problem ist. Und er hat gesagt, das ist die größte Versagung. Das war schon unter der Biden-Administration so. Das ist kein neues Phänomen. Also man wusste das ja schon länger alles, aber niemand wollte handeln, weil alle Angst hatten, dass man politisch eingefärbt werden könnte. Geheimdienste sollen ja neutral sein, aber wenn man solche Aktionen macht und bestimmte politische Gruppen oder einzelne Personen herausnimmt, die sehr mächtig und einflussreich sind, wird einem sofort unterstellt, dass man politisch tätig wird. Also im Auftrag, wir sehen das ja jetzt auch wieder mit dem Verfassungsschutz in Deutschland und der AfD, das wird ja dann als politische Justiz, als politischer Geheimdienst dargestellt und davor hat jeder Angst in den höheren Ebenen. Und er sagte, das, was wir gesehen haben und das, was daraus resultiert ist, ist das größte Versagen der amerikanischen Spionageabwehr in der Geschichte der amerikanischen Spionageabwehr, weil einfach nicht gehandelt worden ist und dafür gibt es halt Gründe. Und er sagt auch, die Russen hätten sich das ganz genau angeschaut und genau geschnallt, wie das in Amerika funktioniert. Das heißt, je weiter oben man mit den großen Fischen schwimmt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass einem was passiert, weil das ganze System so aufgebaut ist, dass man sich in die Hose macht, mit sich um solche Leute zu kümmern. Und wir haben ein Beispiel in den USA, das war kurz vor den Wahlen, hat der James Comey, der damalige FBI-Chef, ja die Clinton-E-Mails hat sich dazu geäußert. Das wird ihm bis heute vorgeworfen, dass er quasi damit den Wahlsieg von Hillary Clinton verhindert hat in letzter Minute. Da leidet er bis heute drunter unter diesem Vorwurf, dass er da quasi politisch tätig geworden ist, indem er die Informationen, die man hatte, veröffentlicht hat. Da gab es großen Druck damals, das zu machen. Er hat es dann sich lange geweigert, hat es dann doch gemacht und ist damit voll auf die Nase geflogen im Nachhinein. Also so muss man sich das, glaube ich, bei diesen Systemen vorstellen. Es gibt auf der Arbeitsebene, und wahrscheinlich kennt das jeder von uns, da gibt es Leute, die wirklich dahin gehen, wo es wehtut und die Sachen rausholen und die Informationen besorgen. Aber dann muss es ja immer noch jemanden geben, der weiter oben entscheidet, was man damit anfängt. Und Jonathan Boomer, ich schätze ihn als Typen so ein, dass er wirklich überzeugt war von seiner Arbeit, von der Richtigkeit seiner Arbeit und total enttäuscht ist, wie damit umgegangen wird. Und es gibt wohl außer ihm noch mehrere andere Agenten. Ich habe gestern nochmal nachgefragt. Die wollen aber nicht aussagen, weil sie sich ihre Karriere nicht versauen wollen. Die wollen zwar alle das FBI verlassen, aber sie wollen möglichst nicht in den Verdacht kommen bei einem neuen Arbeitgeber, dass sie Whistleblower sind und dass der neue Arbeitgeber sich auf sie nicht verlassen kann. Aber denen geht es wohl genauso wie Jonathan Boomer, die haben nur einen anderen Weg gewählt.
Was mich an dieser ganzen Sache auch interessieren würde,
Sie sind vom deutschen ZDF. Jonathan Boomer hat mit Ihnen gesprochen. Da stellt sich natürlich aus seiner Sicht die Frage, warum geht er nicht zu großen amerikanischen Medien, wo er ja, und das soll jetzt nicht das ZDF kleinreden, ganz im Gegenteil, aber natürlich haben amerikanische Medien wie CBS, CNN und Co. in den USA ganz andere Reichweiten als das ZDF.
Die haben völlig andere Reichweiten als das ZDF, aber ich könnte da ein paar Beispiele schildern, wie sowas in der Regel funktioniert. Also erstmal sage ich, ich habe zum richtigen Zeitpunkt angerufen. Ich habe extrem gute Kontakte in den USA über jetzt ein Jahrzehnt aufgebaut, mit Vertrauen aufgebaut. Und ich war tatsächlich der Erste Anfang März, der das Thema aufgegriffen hat. Und ich weiß, es sind jetzt noch andere dran. Ich weiß, dass das Wall Street Journal, die New York Times, die sind jetzt alle dran an ihm. Aber es war die klare Abmachung, ich war der Erste, also mache ich es auch als Erster. Und der Guardian, Reuters, die sind alle an der Geschichte dran. Und die werden jetzt nach und nach werden, die sich mit ihm beschäftigen. Also gibt es Interviewanfragen, hat er jetzt noch und nöcher.
Okay.
Und das war, sag ich mal, das ist halt, ob ZDF hin oder her, das ist unsere Leistung gewesen. Wollten Sie eine Nachfrage stellen, sonst könnte ich noch eine kleine Anekdote erzählen.
Ja, natürlich, erzählen Sie ruhig, wir haben Zeit.
Erinnern Sie sich vielleicht an die gefälschten Beweise für den Irakkrieg?
Das ist etwas länger her, aber ja.
Und da waren wir auch die Ersten. Wir hatten die ersten Interviews damals gemacht und wir hatten recherchiert und gesagt, das kann alles gar nicht sein, was der Colin Powell da erzählt. Und da haben wir auch Weltnews gemacht, weil die amerikanischen Medien das nicht wahrhaben wollten. Die haben sich später dafür entschuldigt. Die New York Times hat eine Doppelseite geschrieben, dass sie da voll drauf reingefallen sind auf die Regierungspropaganda und dass sowas nie wieder passieren darf. Aber die amerikanischen Medien haben uns damals tatsächlich auch als Old Europe bezeichnet. Und wir hätten keine Ahnung, natürlich gäbe es diese Weapons of Mass Destruction. Und was ich damit sagen will, ist, es kommt eigentlich nicht darauf an, woher man kommt, sondern wie man eine Geschichte ans Laufen bringt. In Amerika hat man große Angst im Moment, das weiß ich, weil man Elon Musk und solche Leute sind dafür bekannt, dass sie über Libel Laws Unternehmen, vor allem wenn sie dann privatwirtschaftlich organisiert sind, in Grund und Boden klagen können. Und deswegen will man da ganz genau aufpassen. Dann deswegen werden solche Geschichten manchmal auch über Ecke gespielt. Das heißt, sowas kommt erst nach Deutschland und dann geht es zurück in die USA. Das scheint jetzt so zu laufen. Das Interesse in den USA ist jetzt groß, auch bei den englischsprachigen Zeitungen. Und wir sind sozusagen nur der Anstoß gewesen. Ich gehe davon aus, dass das eine größere Nummer wird in Amerika und dass dort dann noch mit ganz anderen Kapazitäten, wie Sie schon gesagt haben, als wir sie haben, in die Tiefe weiter recherchiert wird.
Dann kommen wir mal ein bisschen weg von Ihrer Arbeit an sich, sondern wollen vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen, über das Warum. Was Moskau theoretisch davon hätte, das liegt wohl relativ auf der Hand, aber was haben die Personen, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, von dieser unter Anführungszeichen Zusammenarbeit, wie profitieren die davon? Was bringt ihnen das?
Das war der Grund, warum ich diesen Film machen wollte. Ich wollte das gar nicht machen, der Jonathan Boomer, der ist mir da sozusagen reingelaufen bei der Recherche. Aber mein eigentliches Thema war ein anderes. Also wie kann es eigentlich sein, dass sowohl die Tech-Oligarchen als auch Russland als auch Trump da gemeinsame Sache machen. Wir reiben uns ja alle die Augen und fragen uns, was passiert mit unserer Welt? Die fällt in Windeseide, fällt alles auseinander. Alte Bündnisse fallen auseinander, Freundschaften fallen auseinander. Was ist das denn? Was sind denn diese treibenden Kräfte dahinter? Und da haben wir halt herausgefunden, dass es zwar unterschiedliche Motive gibt, aber dass alle drei Gruppen das gleiche Interesse haben, nämlich den liberalen, demokratischen Rechtsstaat zu zerstören. Putins Motiv ist, er möchte Europa und schwächen, er möchte Europa von Amerika abspalten, weil er dann leichteres Spiel hat als mit jedem Einzelnen. Also wenn Europa und Amerika zusammen sind, hat Russland keine Chance international. Wenn Europa geschlossen zusammensteht, hat Russland keine Chance. Also ist es immer das Ziel gewesen, schon zu Sowjetzeiten, aber dann später auch in Russland, Europa von Amerika abzuspalten. Und da hat Donald Trump immer eine wichtige Rolle gespielt, zumindest publizistisch. Und Europa von innen zu zerspalten. Ich habe gesagt, ja, aber warum wollen die Tech-Oligarchen das? Ich meine, der Elon Musk unterstützt die AfD, die aus der Europäischen Union austreten möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und andere extremistische Parteien und Einzelfiguren, die weit außen am rechten Rand stehen, die alle das gleiche Interesse haben, nämlich Europa kaputt zu machen und zu spalten. Und Donald Trump macht das auch. Was ist denn das? Und bei den Tech-Bros sind wir dann relativ schnell drauf gekommen, das ist, und das hat mich wirklich völlig überrascht, weil ich mich mit dem Thema vorher nie beschäftigt hatte, es gibt tatsächlich einen lang angelegten ideologischen Plan, das zu tun. Das ist tatsächlich eine Vision einer neuen Welt, in der sie sich selbst als die Götter fühlen. Nämlich der Übergang ins digitale Zeitalter, wie der Übergang zur industriellen Revolution. Das sind Punkte in der Geschichte, in der sich Gesellschaften neu formieren und organisieren. Und sie sehen sich wie diejenigen, die das tun können. Und was sie nicht gebrauchen können, sind Regulierungen. Sie wollen die alten Eliten zerschlagen. Ob das nun Finanzeliten sind, ob das politische Eliten sind, ob das wissenschaftliche Eliten sind. Und Der Hintergrund ist, man will die Regulierungen, die ein demokratischer Staat mit sich bringt, nämlich die Begrenzung von Macht und die Begrenzung von Einfluss, das will man zerschlagen, weil das bremst ja in den eigenen Entwicklungsmöglichkeiten. Und das hat sich dann auf Europa konzentriert jetzt oder immer mehr, das hat man mir in Amerika erzählt, immer mehr konzentriert sich das auf Europa, weil Europa die letzte Kraft ist sozusagen, mächtige Kraft ist, die Europäische Union, diesen Tech-Oligarchen, den Tech-Milliardären die Stirn zu bieten und Europa das vor allen Dingen auch tun will. Und damit überschneiden sich die Interessen der Tech-Oligarchen und auch Russlands, die beide das gleiche Ziel haben, aus unterschiedlichen Motiven heraus, den demokratischen Rechtsstaat zu zerstören. Was besonders interessant war, ich habe mich dann mal eingelesen, es gibt verschiedene Bücher, die auch von den Tech-Oligarchen gerne zitiert werden. Und Peter Thiel hat da sogar ein Vorwort geschrieben, das eine Buch heißt Das souveräne Individuum im Zeitalter der Digitalisierung. Da geht es letztlich darum, dass man Staaten zerschlagen muss, dass die keine Zukunft haben. Nationalstaaten werden überflüssig, Demokratie ist überbewertet und ineffizient. Man muss das in kleinen Einheiten aufbauen, die von Eliten gesteuert werden. Dann gibt es den Curtis Jarvin, ist also der Hausphilosoph von Peter Thiel, kann man den, glaube ich, nennen, der, ich glaube, 2012 zum ersten Mal gesagt hat, wir müssen unsere Regierung zerstören und wenn wir unser Regierungssystem zerstören wollen, dann brauchen wir ein Programm und dieses Programm heißt RAGE, Retire All Government Employees. Und das ist genau das, was heute passiert. Es ist exakt das, was heute, 20 Jahre später, glaube ich, passiert mit Doge, was Elon Musk macht. Sie zerstören den amerikanischen administrativen Staat von innen mit massiven Einschnitten, mit, ich sag mal, was ihm vorgeworfen wird, Datenklau und allem, was drum und dran ist. Der Jarvin hat damals sogar schon gesagt, wir müssen gucken, wie weit man gehen kann. Und wenn die Gerichte einen stoppen wollen, dann soll man die am besten einfach ignorieren. Auch das sehen wir jetzt in den USA. Und es hat mich selber komplett überrascht, wie da ein Plan schon seit Jahrzehnten in der Mache ist und auch diskutiert wird offen. Das ist kein Geheimplan, sondern das wird offen diskutiert von diesen Leuten, wie dieser Plan jetzt umgesetzt wird. Das, finde ich, ist das Wichtigste an unserem Film gewesen, dass man das mal zusammenfasst und zeigt, dass es diese mächtigen Interessen auf verschiedenen Seiten gibt, um die Welt, in der wir leben und so wie wir in dieser Welt leben, zu zerschlagen. Weil das kann man sich eigentlich ja gar nicht vorstellen. Man denkt da immer an Science-Fiction und Verschwörungstheorie. Aber wenn man sich das anguckt, was passiert, und darauf, das haben wir gemacht, wenn man sich anschaut, das eine ist das, was immer gesagt wird und das ist das, was getan wird, dann gibt es de facto diese Überschneidungen der Interessen aus unterschiedlichen Motiven heraus. Und das macht das gerade so wirkmächtig.
Wie sind die Reaktionen in den USA auf diesen Film, den Sie gedreht haben?
Also bisher ist er noch nicht da angekommen, weil wir haben noch keine englische Version. Ich weiß, gestern habe ich mit einem telefoniert, dass angeblich in der britischen Regierung darüber diskutiert wird und dass die das genauso sehen, wie das in dem Film ist. Ich kann das nicht beurteilen, ob das stimmt, aber die Person, die mir das gesagt hat, der glaube ich das, weil die extrem gut vernetzt ist auch dort. Eine meiner Quellen wurde jetzt angesprochen von der New York Times, die den Film gesehen haben. Also das kommt ins Laufen, aber alle fragen auch bei uns nach, ob wir nicht eine englische Version davon machen könnten, weil das hätte natürlich einen ganz anderen Wumms. Aber wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal Untertitel produzieren.
Sie haben vorher schon Europa angesprochen und quasi dieses gemeinsame Interesse der Tech-Oligarchen und Russlands, Europa von den USA abzukapseln, da Europa quasi die letzte Bastion sei, die für eine liberale, offene Welt stehen würde mit gewissen Regeln, an die sich alle halten müssten. Kann sich denn Europa hier tatsächlich dagegen wehren? Haben wir genug Kraft dafür?
Also erstmal hoffe ich das. Persönlich hoffe ich das auch für die Zukunft meiner Kinder, dass wir uns nicht überrennen lassen, dass wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Es ist natürlich schwierig, das zusammenzuhalten in einem so großen Konglomerat so vieler Länder, die alle doch auch noch eine gewisse Souveränität haben. Grundsätzlich glaube ich aber, damit das überhaupt klappen kann, muss es erstmal den Leuten klar sein, dass das ein Thema ist. Das weiß ja keiner bislang oder bislang hat sich niemand damit beschäftigt. Ich weiß, dass in der deutschen Politik sich Leute sehr wohl damit beschäftigt haben. Die wissen Bescheid, aber das ist kein Thema, das im Moment im breiten öffentlichen Diskurs ist. Aber da gehört dieses Thema hin. Denn nur wenn wir uns klar darüber sind, was uns da drohen könnte und was die Motivationen der Leute sind, und wir sehen ja permanent russische Operationen in Deutschland. Jetzt haben die deutschen Dienste haben es oder die deutschen Behörden haben jetzt gerade wieder 3 russische Agenten, die Anschläge in Deutschland verüben wollten, festgenommen. Das war, glaube ich, gerade gestern die Meldung. Wir haben das gesehen bei den Wahlen, die Beeinflussung, die Bots, die Trolle. Wir müssen das in einen Kontext stellen. Wir müssen verstehen, dass das einem Plan folgt und dass das kein Spaß ist. Die Zeit, in der wir uns nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wohlgefühlt haben, gesagt haben, jetzt ist alles vorbei, jetzt wird alles gut und wir können in Friede, Freude, Eierkuchen uns zurücklehnen. Diese Zeit hat es A nie gegeben und die ist jetzt auf jeden Fall vorbei, wenn man sich anschaut, wie die Tech-Oligarchen und die Russen sich in unsere Gesellschaften einmischen, um unsere Gesellschaften zu spalten und um uns als Europa zu schwächen. Und ich glaube, wenn die Öffentlichkeit begreift, dass das tatsächlich das Ziel ist und dass das ein Riesenthema ist, dann gibt es auch in der Politik mehr Leute, die bereit sind zu handeln. Und in Frankreich, in England, in Polen, wenn man sich das anschaut, sind die da schon sehr viel weiter als in Deutschland.
Herr Hanno, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzungen und für Ihre Arbeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann auf derstandard.at. Und an dieser Stelle noch ein Hinweis, falls Sie unsere Podcasts live erleben möchten, haben Sie heute und morgen die Gelegenheit dazu, nämlich beim Journalismusfest in Innsbruck. Da geht es heute am Freitag in Inside Austria um den scheinbar unausweichlichen Rechtsruck. Und am Samstag sprechen wir ein Thema des Tages darüber, ob Donald Trump die Welt zerstört. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.